Guten Morgen miteinander. Wenn Personen unter Druck kommen, dann zeigt sich, was ihnen wirklich wichtig ist. Wenn man zeitlich unter Druck gerät, dann beschränkt man sich auf das Wesentliche. Wenn man finanziell unter Druck gerät, dann bezahlt man zuerst die Rechnungen, bei denen es einem wichtig ist, dass sie bezahlt sind. Wenn man politisch unter Druck gerät, dann macht man keine Konzessionen mehr, sondern möchte das durchziehen, was man als Leidenschaft auf dem Herzen hat. Wenn man sozial unter Druck gerät, dann möchten gewisse das Gesicht zeigen, wahren. Wenn man emotional unter Druck gerät, dann zeigt man oft Nerven und was einem wichtig ist. Wenn man unter Druck ist, dann zeigt sich, was einem wichtig ist. Bei Isaac und bei Jakob und bei Josef war es der Segen Gottes. Zentral für ihr Leben und für ihren Glauben war der Segen Gottes. Darum werden sie alle gemeinsam genannt in der Hebräerstelle. Und am Ende ihres Lebens, wenn man ja wirklich unter Druck gerät und sich dann zeigt, was wesentlich war im Leben, was einem wichtig war, da war es ihnen wichtig, den Segen Gottes weiterzugeben. Und da lese ich jetzt aus Hebräer 11, 20 bis 22. Durch den Glauben segnete Isaac den Jakob und den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josef und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Die drei Männer verbindet über drei Generationen hinweg etwas, der Segen Gottes. Sie haben alle mit dem Segen Gottes gelebt und sie haben alle den Segen Gottes in einer Form weitergegeben. Das hat der Glaube, der Wirkstoff Glaube in ihnen bewirkt. Sie haben durch den Glauben ein Leben als Gesegnete geführt. Und das dürfen wir ja auch tun. Durch den Glauben dürfen wir ein Leben als Gesegnete leben. Und ich persönlich würde nichts in der Welt dafür geben, als dass ich ein Gesegneter darf sein. Ich würde nichts für den Segen Gottes eintauschen. Kein Geld dieser Welt, keinen Einfluss, kein Glück, kein Erfolg. Nichts würde ich eintauschen gegen den Segen Gottes. Denn der Segen Gottes ist die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Dass ich ihn erfahre und spüre in meinem Leben, das ist Segen Gottes. Segen Gottes ist die Erfüllung seiner Versprechen und Verheißungen in meinem Leben. Das würde ich für nichts auf dieser Welt eintauschen wollen. Gottes Segen ist sein Schutz, seine Güte in meinem Leben, die Gnade in meinem Leben. Und Gottes Segen ist letztlich die Zukunft für mein Leben. Für nichts in dieser Welt würde ich Gottes Segen hergeben. Und eigentlich ist Gottes Segen das, was mein Leben ausmacht. Mein Leben macht eigentlich der Segen Gottes aus. Und das war auch im Leben von Isaac, Jakob und Josef so. Sie waren alle Gesegnete. Sie haben alle im Segen gelebt und sie haben mit der Verheißung gelebt, die schon ihrem Vater und ihren Vorfahren gegeben wurde. Und sie haben alle in einer Form unter dem Schutz von Gott gelebt. Und sie haben alle im Glauben und in der Erwartung gelebt, dass das, dieser Segen Gottes, auch im Leben ihrer Nachkommen stattfinden wird. Dass Gott auch im Leben ihrer Nachkommen real sein wird. Darum hat Josef angeordnet und das Volk gebeten und seine Verwandten, dass seine Gebeine in eine Kiste gepackt werden und dann mitgenommen, wenn das Volk auszieht aus Ägypten. Das sagt er da am Ende von 2. Mose. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe. Aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Land führen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit euch. Also Josef glaubte fest daran, dass Gott mit seinem Segen im Leben seiner Nachkommen gegenwärtig sein wird. Dass er seine Verheißungen und Versprechen einlösen wird und dass das Volk seine Nachkommen einmal aus Ägypten ins verheißene Land geführt werden. Und da wollte er, dass seine Gebeine mitgenommen werden. Er glaubte an den Segen Gottes im Leben der Nachkommen. Und das taten auch Isaac und Jakob. Darum war beiden wichtig, ihre Nachkommen zu segnen. Sie wollten sie segnen, bevor sie selbst gestorben waren. Der Glaube hat bewirkt, dass sie wollten, dass der Segen Gottes, der in ihrem Leben war, auch im Leben ihrer Nachkommen wirken würde. Dass Gottes Versprechungen, seine Verheißungen, seine Güte, sein Schutz und der Frieden Gottes auch im Leben ihrer Nachkommen real werden würde, ihr Leben bestimmen würde. Und mit diesem Wunsch dürfen wir ja auch unsere Nachkommen, unsere Mitmenschen, unsere Familienangehörigen, unsere Freunde segnen. Und das ist ein Riesenvorrecht. Es ist ein Riesenvorrecht, Menschen der Güte Gottes anbefehlen zu können und sie segnen zu können. Du kannst deine Familienangehörige unter den Schutz Gottes stellen. Kannst sie segnen mit Gottes Güte und Gnade und seiner Gegenwart in ihrem persönlichen Leben, wo auch immer sie gerade sind. Und das ist etwas Gewaltiges. Das ist etwas Gewaltiges. Ein Riesenvorrecht ist man sich nicht immer bewusst. Ich kann meine Kinder segnen, meine Nachkommen, meine Enkel und ich kann so meine Kinder loslassen. Weil ich weiß, ich muss die Kontrolle nicht behalten über das Leben meiner Kinder. Ihr könnt mir glauben, ich habe das schon geübt, meine Kinder loszulassen, Großkinder loszulassen, wenn ich mir dann Sorgen mache, wie wird das mit ihrem Leben, wie geht das und so, dann muss ich sagen, das ist nicht deine Sache, es ist ihr Leben. Und du kannst Gott bitten, sie zu segnen und damit rechnen, dass er mit ihnen ist, wo auch immer sie sind. Das gibt einen Frieden ins Herz. Und das haben viele Menschen nicht. Viele Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, machen sich enorme Sorgen um ihre Kinder und Nachkommen, um Freunde, um Eltern, einfach um Angehörige. Und es ist verständlich, weil es gibt allen Grund, sich Sorgen zu machen. Aber wenn du Menschen segnen kannst, dann kannst du sie abgeben, Gott abgeben und Frieden finden. Du kannst Menschen segnen und du kannst Menschen der Güte Gottes anbefehlen und du kannst sie natürlich auch dem Gericht Gottes anbefehlen. Nämlich all die Autofahrer kannst du segnen, die dir auf den Geist gehen, oder? Zum Beispiel die, die dich rechts überholen, kannst du segnen. Oder du kannst die segnen, die ich letzthin rechts selbst überholen musste. Oh, es war nur vorbeigefahren. Es war nur vorbeigefahren. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe schon eine Buße da. Er verträgt es noch eine. Also, du kannst Menschen segnen. Natürlich im guten Segen. Ich muss einfach immer, die mir auf den Geist und auf den Sack gehen, die segne ich immer, oder dann? Und es gibt Tage, da muss ich ziemlich intensiv segnen, von morgen früh an schon. Und im Verkehr natürlich. Und ich werde vermutlich auch gesegnet, ja. Ja, man kann Menschen segnen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, sind wir Gesegnete und Segnende. Isaac und Jakob haben das getan. Und Josef. Sie waren Segnende. Das kann man sich am Leben von ihnen allen dreien ablesen. Und man kann etwas ablesen im Zusammenhang mit Gottes Segen. Und das erste ist das, Gott segnet auch Menschen, von denen ich glaube, dass sie es nicht verdient hätten. Kennst du solche Menschen? bei denen du denkst, die haben eigentlich den Segen Gottes gar nicht verdient und Gott segnet sie trotzdem. Ich glaube, wir kennen alle Mitchristen, die haben Erfolg im Beruf, die sind gesegnet mit Erfolg. Sie sind gesegnet mit finanziellen Mitteln, sie sind gesegnet mit dem Gelingen in ihren Aufgaben, sie sind gesegnet mit einem Traumpartner, mit einer blühenden Familie, mit einfühlsamen Menschen. Und wir haben eigentlich den Eindruck, die hätten das eigentlich gar nicht verdient. Ich kenne solche Menschen aus meinem eigenen Leben. Zum Beispiel beim Studium. Sie sind faul. Und Gott segnet sie trotzdem. Also ich habe 14 Tage lang habe ich da über diese Arbeit gebrütet. Andere über Nacht, der Herr hat es gegeben im Schlaf, oder? Da reg ich mich auf, oder? Da habe ich das Gefühl, der hat den Segen nicht verdient. Oder ich habe schon mit Personen, mit Christen zusammengearbeitet und für fromme Leute gearbeitet. Das waren ekelhafte Typen. Da hätte ich gesagt, die haben den Segen Gottes nicht verdient. Und sie waren gesegnet mit ihrem Betrieb oder in ihrer Arbeit. Es gibt Menschen, die sind in der Nachfolge völlig gleichgültig und schlampig und so. Und Gott segnet sie trotzdem. Und dann denkt man, sie haben es eigentlich gar nicht verdient. Es gibt Pastoren, die machen einen nachlässigen Dienst. Und Gott segnet ihren Dienst. Und du denkst dir, das haben die doch gar nicht verdient. Also bei manchen Menschen wundert man sich, warum Gott sie segnet. Und Jakob ist eine Person aus der Bibel, bei der das der Fall ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich die Geschichte von Jakob lese, da wundere ich mich jedes Mal, dass der von Gott gesegnet wurde. Ich wundere mich auch, dass er bei den Glaubenshelden steht in einer gewissen Weise, oder? Wenn man die Geschichte so liest, dann denkt man sich, ja, wenn es einen gibt, der eigentlich den Segen Gottes verwirkt hätte, im Sinn von, ja, also mit so einem Benehmen gibt's gar nichts von mir, dann wäre es in meinen Augen Jakob. Und trotzdem segnet ihn Gott. Obwohl der Mann den Segen Gottes auf schändliche Art und Weise erschlichen hat. Er hat die Güte seines Vaters ausgenutzt. Einen blinden Mann hinters Licht geführt. Seinem Vater ins Gesicht gelogen. Und am Schluss noch einen Kuss gegeben, wie Judas. Und Gott hat ihn trotzdem gesegnet. Und wie die Geschichte war, das liest uns jetzt Dalia vor. Dalia, darf ich dich bitten, dass du uns diese Geschichte vorliest, damit wir die so richtig im Ohr haben.
Da sprach er, so bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbret, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß. Und er trug ihm auch Wein hinein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm, richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen.
Danke, Dalia, fürs Vorlesen dieser Geschichte. Und es ist ja eigentlich eine Geschichte, genau eine Geschichte von jemandem, der es eigentlich nicht verdient hätte, von Gott gesegnet zu werden. Ein Mann, der seinen blinden Vater betrügt, der seinen Bruder ausbotet. Ein Mann, der mit seiner Mutter zusammen den Rest der Familie über den Tisch zieht, der sich dann feige aus dem Staub macht, als die Luft dann dünn wurde, der bei seinem Onkel dann später eigentlich genau auf dieselbe Art verfährt, Betrug gegen Betrug, der seine erste Frau einfach links liegen lässt, wegen seiner Lieblingsfrau, und der die Kinder seiner Lieblingsfrau also eklatant bevorzugt, wird gesegnet, trotzdem gesegnet. Wir denken, ei, der hätte es doch in unseren Augen nicht verdient. Und trotzdem wird er gesegnet. Gott segnet ihn trotzdem, weil Gott auch Menschen segnet, die es nicht verdient hätten in unseren Augen. Und er segnet auch Menschen, die es nicht verdient haben. Und der Clou ist, wir alle zählen zu diesen Menschen, die es nicht verdient haben, gesegnet zu werden. Denn wir alle haben den Segen Gottes nicht verdient. Wir haben es nicht verdient, dass Gott uns segnet. Wir haben keinen Anspruch selbst auf Gottes Segen. Wir leben alle davon, dass Gott zum Glück Menschen segnet, die es nicht verdient hätten. Und darum ärgere dich nicht, wenn du jemanden siehst und denkst, ja, der hätte es ja eigentlich nicht verdient. Freue dich daran, dass Gott auch die segnet, die es nicht verdient hätten in deinen Augen. Und dass du selbst gesegnet wirst, obwohl du es nicht verdient hättest. Und ich glaube, das kann man aus der Geschichte von Jakob lernen. Ich finde es eine schwierige Geschichte, aber man kann etwas Positives daraus nehmen in Bezug auf Segen. Und aus der Geschichte von Jakob kann man noch etwas anderes lernen. Jakob segnete am Ende seines Lebens die beiden Söhne von Josef. Und es ist auch da wieder eine ganz spezielle Geschichte, weil er nämlich da schon wieder den Zweitgeborenen dem Erstgeborenen vorzieht. Und als Josef das nicht möchte, da sagt er, nein, das muss so sein, und er ist stur und er zieht das durch. Auch eine bisschen spezielle Geschichte. Und danach segnet er die Kinder, seine eigenen Kinder, und zwar jeden mit einem speziellen Segen. Und den hören wir jetzt nochmals vorgelesen von Dalia.
Also wer den Text beim ersten Mal versteht, da bin ich beeindruckt. Und Jakob berief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Kommt zuhauf und höret zu, ihr Söhne Jakobs, und höret euren Vater Israel. Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Weil du aufwaltest wie Wasser, sollst du nicht der Oberste sein. Denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, das selbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst. Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Juda, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen, Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und sein Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch. Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und reichen bis Sidon. Issachar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Sattelkörben. Und er sah die Ruhe, dass sie gut ist, und das Land, dass es leiblich ist. Da hat er seine Schultern geneigt, zu tragen, und ist ein frohnpflichtiger Knecht geworden. Dan wird Richter sein in seinem Volk, wie nur irgendein Stamm in Israel. Dan wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, dass sein Reiter zurückfalle. Herr, ich warte auf dein Heil. Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt ihnen nach auf der Ferse. Assers Brot wird fett sein und er wird leckere Speisen wie für Könige geben. Naphtali ist ein schneller Hirsch. Er gibt schöne Rede. Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer.
Danke, Dalia, für den Text, der etwas lang war, aber es sind halt 12 Stämme Israels und es sind 12 Segen. Und ihr habt schon gemerkt, gewisse Sachen muss man den geschichtlichen Hintergrund kennen. Gewisse Sachen haben sich dann erfüllt. Aber wenn man das anschaut, ist das eigentlich nicht unbedingt ein Segen, sondern es ist ein prophetisches Wort von Jakob über seine Söhne und über die Zukunft der Stämme Israels. Und es ist interessant, dass Gott mit jedem Stamm Israels einen Plan hatte und einen Plan hat. Jedem Stamm hat er einen besonderen Segen mitgegeben. Ein Segen, wie Gott mit und an dem Stamm wirken wird. Also jeder hatte einen besonderen Segen. Und ich glaube, das ist auch in unserem Leben der Fall. Gott segnet jeden auf seine Art. Jeden segnet Gott auf seine Art. Und wir denken oft, Gott sollte gerecht sein und alle gleich segnen. Gott sollte alle gleich segnen. Wenn man ja die Segen von Jakob für seine Söhne anschaut, sind die ganz unterschiedlich. Die einen, die klingen ja euphorisch und toll und so, und andere eher ein bisschen, das hätte man lieber nicht gehabt und so. Man möchte doch Gerechtigkeit und man denkt doch, ein Vater segnet seine Söhne alle gleich gut und alle gleich. Und so denken wir oft von Gott. Gott sollte alle gleich segnen. Mit den günstigen Umständen, wie der andere hat. Mit dem einfachen Erfolg, mit pflegeleichten Kindern, mit robuster Gesundheit, mit überdurchschnittlicher Intelligenz. Gott sollte alle auf dieselbe Art segnen. Und Gott segnet alle auf seine Art. Jeden auf seine Art. Der eine hat einfache Umstände, der andere ist mit Robustheit gesegnet. Der eine ist mit finanziellen Mitteln gesegnet, der andere hat Freunde, die ihm helfen. Der eine ist mit Intelligenz gesegnet und der andere ist damit gesegnet, dass ihm Dinge zufallen. Und etwas, was ich faszinierend finde, ist der Film mit Forrest Gump, oder? Er ist ja ein Schwachkopf, nicht? Er ist geistig minder bemittelt. Aber die Dinge, die fallen ihm einfach zu. Er wird einfach gesegnet. Das ist natürlich kein frommer Film, aber so ist es oft. Die einen sind intelligent und können alles und anderen fällt plötzlich einfach etwas zu. Der eine ist gesund, mit Gesundheit gesegnet unter anderem mit Ärzten, mit guten Ärzten, die eine gute Behandlung verschreiben. Gott segnet jeden auf seine Art. Du musst nicht so gesegnet werden, wie dein Bruder, deine Schwester, deine Freunde und so. Du musst nicht im Segen leben von anderen Menschen. Das mussten ja die Söhne von Jakob auch nicht. Die haben alle in ihrem Segen gelebt. Aber wir haben oft die Idee, Gott muss alle gleich segnen und mich so segnen wie die anderen. Und dann entwickelt sich so etwas wie Neid oder Missgunst. Und vor allem sehen wir nicht mehr, wie Gott mich segnen möchte und segnet. Denn Gott segnet jeden auf seine Art. Und mich beeindruckt das, oder? In der Patriarchengeschichte mit den Erzvätern, da sind ja viele schwierige Familiengeschichten und so. Und auch in der Familiengeschichte von Jakob und den Söhnen, das ist ja ein riesen Desaster und so. Aber bei dem Segen, den haben die alle nachher gelebt. Es war nicht eine Kämpferei um Land und was weiß ich noch alles. Die haben in dem Segen gelebt. Und ich glaube, das können wir lernen vom Segen von Jakob für seine Söhne. Gott segnet jedem auf seine Art. Lebe im Segen, den Gott für dich bereit hat. Öffne die Augen, wie Gott dich segnen möchte. Und das Dritte ist, was man über Segen von diesen drei Personen lernen kann. Wenn Gott dich segnen möchte, dann kann ihn nichts und niemand daran hindern. Und dafür ist die Geschichte von Josef ein eindrückliches Beispiel. Im Leben von Josef gab es doch so viele Dinge, die verhindern konnten, dass er gesegnet werden könnte. Da waren zum Beispiel Menschen, die hätten verhindern können, dass er gesegnet wird. Und der erste war er selber, der sich ja über seine Brüder erhoben hatte und auf sie herabgeschaut hatte. Dann seine Brüder, die ihn verkauft hatten als Sklave. Die Frau im Haus von Potiphar, die ihn dann ins Gefängnis werfen ließ. Und dann natürlich der Mundschenk, der sein Versprechen vergessen hatte, ihm zu helfen, als er aus dem Gefängnis draußen war. Waren alles Menschen, die eigentlich verhindern hätten können, dass er gesegnet wird. Oder Umstände, die Lüge von der Frau, von Potiphar, wo es keine Zeugen gab. Oder dass es im Gefängnis keinen Handyempfang gab, dass er hätte den Mundschenk anrufen können. Das waren alles Umstände, die verhindert hätten, dass er hätte können gesegnet werden. Aber im Leben von Josef sah es oft so aus, dass der Segen blockiert war. Und genau in diesen Momenten wurde er gesegnet. Das ist ja die Geschichte von Josef. Wird immer wieder gesagt, in schwierigen Momenten, und Gott war mit ihm. Und der Herr war mit Josef, segnete Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Er war gesegnet. Das war im Hause von Potiphar. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Er war immer gesegnet. In den schwierigsten Momenten wurde er auf besondere Art und Weise gesegnet. Eben auf seine Weise gesegnet. Trotz allen Widerständen hat Gott ihn gesegnet. Obwohl die Umstände gegen ihn waren und alle Prognosen schlecht und viele es böse mit ihm meinten, konnten sie Gott nicht daran hindern, ihn zu segnen. Denn Gott segnet Menschen gegen alle Widerstände. Niemand und nichts kann Gott daran hindern, wenn er Menschen segnen möchte. Und diese göttliche Wahrheit, diese geistliche Wahrheit, die spiegelt sich besonders in 1. Mose 50,20. Wenn es dort heißt, ihr dachtet es böse mit mir zu machen, also die Brüder, aber Gott gedachte es gut zu machen und zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Eigentlich sagt ja Josef hier, ihr gedachtet es böse zu machen und Gott hat Segen daraus gemacht. Wenn Gott segnen will, dann kann ihn niemand daran hindern. Und das gibt mir Zuversicht und Kraft. In meinem Alltag, in meinem Leben sah es schon so oft so aus, dass kein Segen fließen könnte, dass der Segen blockiert ist. Da waren auch Menschen, die haben es böse gemeint. Umstände, die waren übel und so weiter. In der letzten Zeit geht es mir auch sehr gut und so, aber es war nicht immer so in meinem Leben. Das Leben hat sehr schwierig begonnen für mich. Aber der Herr war mit mir und hat mich gesegnet. Darum ist mir der Segen Gottes so wichtig. Und ich weiß, Gott segnet, auch wenn es Widerstände gibt, die dagegen sprechen. Denn Gott kann niemand kann Gott hindern, wenn er segnen möchte. Das gibt mir Kraft und Zuversicht, wenn mich Menschen ausboten, oder? Das gibt es doch. Sag mir, weißt du was, Blasius, das ist doch mir egal, oder? Ich kann trotzdem gesegnet werden, wenn Umstände gegen mich sprechen. Wenn ich übergangen werde, im Beruf vielleicht, ein anderer wird befördert, ein anderer wird gelobt, das ist doch mir egal. Ich kann auf andere Weise gesegnet werden. Wenn mir Menschen übel mitspielen oder vielleicht auch Prognosen katastrophal sind, dann lasse ich mich nicht entmutigen, denn ich weiß und glaube daran, dass niemand und nichts Gott daran hindern kann, wenn er segnen möchte. Er segnet trotzdem. Und er segnet manchmal einfach auf andere Weise, weil du vielleicht einfach denkst, das müsste der Segen sein. Aber Gott hat vielleicht einen anderen Segen. Und da muss man den irgendwie erkennen. Gott kann trotzdem segnen. Vielleicht nicht auf diese Weise, wie du zuerst gedacht hast, sondern auf andere Weise. In anderen Bereichen. Mit anderen Dingen. Wenn Gott segnen möchte, dann kann ihn niemand und nichts daran hindern. Und das Leben von Isaac, Jakob und Josef ist ein Beispiel dafür. Es konnte niemand Gott hindern, dass er Josef gesegnet hat. Im Haus von Potiphar, im Gefängnis, am Hof von Pharao. Es konnte Gott auch niemand daran hindern, Isaac zu segnen, der ja zuerst mit seiner Frau auch kinderlos war. Und nachher hatten sie Kinder. Er konnte nicht gehindert werden, Isaac zu segnen mit Nachkommen. Und es ist auch im Leben von Jakob so, wo eigentlich Jakob selber der war, der Gott im Weg stand. Und trotzdem konnte ihn Gott segnen und wurde aus ihm Israel. Er wurde mit einer Frau gesegnet, obwohl ihn Laban über den Tisch gezogen hatte. Trotzdem hat ihn Gott gesegnet. Und auch beim Volk Israel ist das so. Wenn wir die Geschichte überlegen mit Bileam, der wurde sogar angestellt, um das Volk zu verfluchen. Und nachher hat er es gesegnet. Er musste es segnen. Es ging nicht anders. Die Geschichte haben wir ja gehört, noch nicht lange her in einer Predigt. Eine spezielle Geschichte. Er musste das Volk segnen. Wenn Gott segnen will, dann kann ihn nichts und niemand daran hindern. Und das wird auch in deinem und in meinem Leben so sein. Denn wir glauben, wenn wir im Glauben leben, dann leben wir als Gesegnete mit dem Segen Gottes, obwohl wir ihn nicht verdient haben. Und Gott segnet jeden auf seine Art, jeden ganz speziell. Und jeder darf mit der Gewissheit leben, dass niemand Gott hindern kann, wenn er segnen möchte. Und dafür möchte ich jetzt an dieser Stelle danken. Und diesen Gott möchten wir dann gemeinsam in einer Lobpreiszeit anbeten. Und wir beginnen mit dem Lied Unter dem Schirm des Höchsten. Ist ja also eher ein Kinderlied, oder und so. Aber wir sind ja alles Kinder Gottes und dürfen uns unter Gottes Segen stellen und wissen, Gott segnet die, die er liebt, jeden auf seine Art und niemand und nichts kann ihn daran hindern. Wir wollen beten miteinander. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir gesegnet sein dürfen. weil du für uns gestorben bist, uns erlöst hast und den Zugang zum Vater frei gemacht hast, dürfen wir gesegnet sein und mit deinem Segen leben. Und du weisst, dass wir nicht immer den Segen sehen, manchmal sehen wir den Segen von anderen Menschen und möchten eher den haben, aber du weisst, was der Segen, dass du für uns parat hast. Und ich bitte dich, dass wir in diesem Segen laufen können. Und ich danke dir für die Gewissheit, dass wenn du segnen willst, kann niemand und nichts dich aufhalten. Dafür wollen wir dich preisen, dich anbeten und loben. Amen.